Kinder, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Es ist erst einige Wochen her, da haben wir das Fest einer Geburt gefeiert. Ich lasse es jetzt dahingestellt, dass wohl nicht mehr so viele Menschen wie früher, um es vorsichtig auszudrücken, an das eigentliche Ereignis denken, das hier den Anlass gibt, sondern sich im besten Fall darauf freuen, mit der Familie zusammenzukommen und eine gute Zeit zu verbringen. Im Schlechteren wieder einmal einen Grund haben, um halt und ziellos zu konsumieren, noch mehr zu essen und Alkohol strömen zu lassen, als gäbe es kein Morgen. Aber diese Geburt, die wir feiern oder die den eigentlichen Grund bilden sollte, ist von den Christen wörtlich genommen worden und wird es immer noch. Aber für die, die nicht an den Gott der Christen glauben, kann die Geburt als Symbol oder Metapher gesehen werden und muss nicht mit einer konkreten Person verknüpft werden. So kann man den Neubeginn feiern, das Wunder des Lebens an sich und die Freude daran. Wie sehr freuen sich die Menschen auf ihren Nachwuchs, bis er denn da ist. Dann werden sie überhaupt mit guten Ratschlägen überhäuft, Erziehungstipps, Nachschlageliteratur und fühlen sich von den Anforderungen überfordert. Da ist dieses Mini-Wesen, das völlig unzivilisiert ist, keinerlei Manieren hat und schon gar kein Zeitgefühl, das egoistischerweise einfordert, was ihm gerade einfällt und überhaupt gänzlich unberechenbar ist. So könnte man es interpretieren, muss man aber nicht. Dieses kleine Wesen, das völlig hilflos dem guten Willen der großen Menschen ausgeliefert ist, ist in seinen Forderungen recht bescheiden. Bloß, dass wir es nicht mehr als einfache Forderungen sehen, sondern oftmals als Affront gegen alles, was wir erwarten. Es will essen, wenn es Hunger hat. Wie kommt man darauf? Es gibt schließlich fixe Essenszeiten, an die man sich zu halten hat. Es will schlafen, wenn es müde ist. Geschlafen wird in der Nacht, und zwar genau zu den Zeiten, zu denen es sich gehört. Wie stolz wird von den frisch gebackenen Eltern verkündet, dass ihr Kind bereits durchschlafe oder sich strikt an Zeitvorgaben hielte, ohne zu merken, dass sie es bereits gebrochen haben. Aber das ist erst der Anfang. Denn so rasch wie möglich kommt nun das liebe Kleine in eine Erziehungseinrichtung, damit die Eltern sich wieder ihrem Leben widmen können. Normalerweise wird das immer damit begründet, dass sonst ein Elternteil, auch wenn es zumeist die Mutter ist, kann natürlich auch der Vater sein, wieder in den Erwerbsprozess eintreten muss. Auf jeden Fall wird darauf geachtet, dass das Kind so schnell wie möglich in eine Erziehungsanstalt kommt, also weg vom Leben, vom echten Leben, um es auch so lange wie möglich dort zu halten. Das heißt, am besten in einem Alter von 8 Wochen bis zu einem, sagen wir mal, 23 Jahren. Also von dem Kinderkrippe in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Volksschule, von der Volksschule in die Mittelstufe, in die Oberstufe bis zur Matura respektive Abitur in Deutschland und dann auf die Universität. Wozu das gut ist? Nun, es ist so schnell wie möglich notwendig, das Kind an Disziplin, Ordnung und vor allem Unterwerfung zu gewöhnen. Das bedeutet, es gibt immer jemanden im Leben, der zu sagen hat, was gut ist und was nicht, was man tun darf und was nicht. Grundsätzlich ist das eine notwendige Einrichtung, wenn es zum Beispiel um Sicherheitsfragen geht. Also, man sollte ein Kind tunlichst nicht über die Straßen gehen lassen, wann es gerade Lust hat. Das kann ins Auge gehen. Man sollte das Kind auch nicht alles trinken und essen lassen, was ihm einfällt. Dazu gibt es viel zu viele Giftstoffe. Allerdings ist es doch recht sonderbar, dem Kind einzureden, dass es Hunger hat, wenn es Hunger zu haben hat und nicht, wenn sich der Körper meldet. Oder dass es müde ist, wenn Schlafenszeit ist und nicht dann, wenn das Kind wirklich müde ist. Natürlich kann man einiges dafür tun, und zwar auf positive Weise, indem man das Kind in das Leben einbezieht. Das heißt, nicht von außen vorstehen lässt, sondern in Ruhe zum Beispiel miteinander frühstückt und dann in den Alltag mitnimmt. in dem die Eltern sind. Warum das nicht funktioniert oder nicht gemacht wird? Weil Kinder offenbar stören, und zwar den geregelten Ablauf des Lebens. Deshalb werden sie abgeschoben, dorthin, wo dafür gesorgt wird, dass es lernt, sich strikt an Anweisungen zu halten. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass es eine Parallelwelt gibt zu der echten. Und in dieser Parallelwelt wird den Kindern als allererstes ausgetrieben, miteinander etwas zu machen. Ich erinnere mich, dass es in dem Kindergarten, in dem meine Kinder waren, ein Projekt gab, das sich Spielzeugfreier Kindergarten nannte. Dabei wurde alles Spielzeug auf Urlaub geschickt, für einige Wochen nur. Alles, was den Kindern zum Spielen zur Verfügung stand, waren Polster, Decken und, wenn sie wollten, Stifte. Es war ein Projekt zur Drogenprävention. Warum Drogenprävention? Es ging darum, Unabhängigkeit zu bekommen von materiellen Dingen. Das heißt, miteinander spielen, ohne dass man vorgefertigtes Spielzeug haben musste. Es wurde also gefördert, dass die Kinder miteinander spielen, dass sie sich ihre Zeit selbst einteilen, dass sie ihre Fantasie einsetzen und man möchte nicht meinen, wie viele wunderbare Dinge herauskommen, wenn Kinder nichts haben als eine Decke oder einen Polster und ein paar Stifte. Sie durften auch in den Garten hinaus. Meine Kinder haben das sehr genossen. Sie haben nicht nur im Kindergarten ihr Spielzeug links liegen gelassen. Gut, da hatten sie ja keins. Aber wenn es ihnen wirklich abgegangen wäre, möchte man doch meinen, dass sie sich zu Hause sofort darauf gestürzt hätten. Das war aber ganz und gar nicht der Fall. Sie haben zu Hause nahtlos weitergemacht und wunderbare Nachmittage lang miteinander gespielt. Das heißt, es wurde auch der soziale Aspekt weiter hervorgehoben. Am Ende des Projekts gab es eine Besprechung und es stellte sich heraus, dass sehr viele Eltern nicht einverstanden waren mit dem Ergebnis. Ich kann mich noch an eine Rückmeldung einer Mutter erinnern, die fürchterlich konsterniert darüber war, dass ihre Kinder plötzlich zu Hause mit Decken und Polstern spielten und damit ihre Ordnung durcheinander brachten. Ich meine, Ordnung ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache. Allerdings wird sie oft zu weit getrieben. Das heißt, aus einer vorgegebenen Ordnung, die noch dazu jemand anderer bestimmt, kann nichts Kreatives erwachsen. Letztendlich, und das ist durchaus gewollt, soll die Kreativität nicht zum Durchbruch kommen. Und die Kinder sollen in dem vorgegebenen Schema immer weiterdenken. Wenn man sich große Erfinder ansieht, erkennt man, dass das Menschen waren, die sich eben an diese Ordnung nicht hielten, die sich allen Konventionen zum Trotz anders verhielten und dass wir heute eine hohe Meinung von diesen Menschen haben, liegt nicht daran, dass sie, wenn sie es in der Form heute machen würden, diese Hochachtung auch bekommen würden, sondern weil die Geschichte schon so weit zurückliegt. Und alles, was übrig bleibt, ihre Erfindung und dessen positive Auswirkungen auf die Menschheit ist. Zum Beispiel Thomas Edison mit der Glühbirne oder Marie Curie mit der Radioaktivität. Es waren Menschen, die irgendwie als sonderbar galten, als nicht angepasst, als nicht ordnungsgemäß und genau das wollen wir nicht. Wir wollen auf der einen Seite natürlich Kreativität, aber dann nur in eingefahrenen Bahnen. Man sieht auf den ersten Blick, dass das ein Widerspruch in sich ist und nicht funktionieren kann. Aus dem ewig Gleichen kann nichts Neues erwachsen. Spannend daran ist auch, dass wir auf der einen Seite Kinder in allem, was sie tun, reglementieren und auf der anderen Seite ihnen vorwerfen, dass sie reglementiert sind. Wir verlangen Disziplin und Ordnung und Unterwerfung, aber auf der anderen Seite sollen sie plötzlich selbst denken, kooperieren und nicht so angepasst sein, wie wir es ihnen eigentlich beigebracht haben. In unserer Zeit Kind zu sein, ist nicht einfach nur eine Herausforderung, sondern eigentlich eine Unmöglichkeit. Und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es so viele psychisch kranke Menschen gibt, denn wir erziehen sie dorthin. Echtes Kindsein, und dem widerspricht die konservative Richtung vehement, würde bedeuten, das Kind nicht abzuschieben, sondern in die Gemeinschaft mitzunehmen, in die Lebenswirklichkeit der sogenannten Erwachsenen, in das, was wirklich geschieht. Sie Gemüse anbauen zu lassen, Obstbäume zu pflanzen, einen Tisch zu zimmern und das zu verkochen, was sie angebaut und geerntet haben, worum sie sich gekümmert haben. Das sind alles Fähigkeiten, die allerdings nicht wertgeschätzt werden. Handarbeit eben. So sehr wir unsere Bauern auch schätzen und in den Himmel heben, es gilt trotzdem nicht als adäquate Tätigkeit. Wenn man sich hingegen anschaut, welche Berufe gut bezahlt sind, sind das oftmals solche, die dem Leben nicht dienen. Investmentmanager zum Beispiel, BankdirektorInnen oder Film-Superstars, Musik-Superstars. Natürlich ist es angemessen, Menschen, die andere durch ihre kreative Leistung, wie eben durch Film, Fernsehen, Musik und so weiter, Spaß ins Leben zaubern, entsprechend zu lukrieren. Aber die Superstars erhalten Gagen, die in keiner Relation zu dem stehen, was sie eigentlich für die Gesellschaft leisten. Auf der anderen Seite werden Berufe, die tatsächlich wichtig sind und immer wichtiger werden, wie zum Beispiel Pflegekräfte, Erzieherinnen, schlecht behandelt und miserabel bezahlt. Dabei bedeuten diese Berufe die eigentliche Zukunft. Menschen, die anderen helfen, ins Leben zu finden, und jene, die die unterstützen, die nicht mehr in der Form funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Auch das hat System. Denn Menschen, die nicht funktionieren, sollen auch nicht im Licht stehen. Sie sollen quasi unsichtbar werden. Die Kinder auf der einen Seite, die noch nichts leisten können angeblich, oder wie wir meinen, die Alten und Kranken auf der anderen Seite, die nicht mehr leisten. Und dabei übersehen wir, dass wir uns bei beiden Gruppen viel an Lebendigkeit wegnehmen, viel an neuen Möglichkeiten, indem wir Alte und Kranke einfach abschieben, sie ihre Talente, die sie durchaus noch haben, nicht ausleben lassen. Eine Gemeinschaft, die eine tatsächliche ist, legt Wert darauf, dass jeder Mensch darin seinen Platz finden kann, dass er in dem, was er einzubringen hat, geschätzt wird, ob es wenig oder viel ist, und dass diejenigen, die meinen, viel oder mehr als andere einzubringen, sich deshalb nicht über andere erheben. Kinder im Leben zu haben bedeutet, auch von ihnen zu lernen, bedeutet, ihnen einen Platz zu geben, der ihnen zusteht, einfach weil sie da sind, und ihnen damit zu zeigen, dass wir Vertrauen haben. Vertrauen in die Entwicklung, in das Leben selbst, in das Hineinwachsen. Ich würde mir wünschen, dass eine Zeit kommt, in der Kinder genauso ernst genommen werden wie jeder andere normale, durchschnittliche Mensch unserer Gesellschaft. Dass wir uns als Gemeinschaft berufen fühlen, Kinder in dieser Gemeinschaft willkommen zu heißen und ihnen zu helfen, ihren Beitrag zu leisten, den sie durchaus leisten können. Das hat jetzt nichts mit Kinderarbeit zu tun. Mit Kinderarbeit ist nicht gemeint, dass sie auf dem Feld helfen oder Obst pflücken. Ich denke nicht, dass das der Psyche des Kindes Abbruch tut, wenn es da dabei sein kann. Im Gegenteil, ich denke, dass Kinder sogar Spaß daran haben, mit der Familie mit für den Lebensunterhalt zu sorgen. Dass sie stolz auf sich sind, wenn sie etwas beitragen können. Kinderarbeit ist in seiner schlimmen Form Fabriksarbeit, Minenarbeit, sind Kindersoldaten, ist Kinderprostitution und so weiter. Das ist schändlich und abzulehnen, natürlich. Aber dass wir vor lauter Panik Kinder aus dem Leben nehmen, nicht ins Leben lassen, sie einfach abschieben, grenzt schon an eine gewisse Paranoia. Kinder, die im Garten auf dem Feld helfen, dem Opa in der Werkstatt zur Hand gehen, da denke ich, käme niemand auf die Idee, das als Kinderarbeit zu bezeichnen. Sondern die meisten würden sich denken, was brauche ich die Kinder da? Die können ja doch nichts. Da brauche ich jetzt dreimal so lang, um etwas zu machen, als wenn sie nicht da wären. Kann sein. Aber was passiert mit Menschen, die ich ständig auf die Seite stelle, aus dem Leben nehme, statt sie mit hineinzunehmen? Genau. Sie sind verunsichert, haben keinen Bezug. Sie verschanzen sich, wie es jetzt der Fall ist, hinter sozialen Medien, rennen fragwürdigen Trends hinterher, legen nicht Wert auf Dinge, die wachsen und werden, sondern auf eine der abstrusen Formen der Selbstperfektionierung, zum Beispiel was das Schönheitsideal betrifft, oder einen fragwürdigen Hang zu Dingen haben, an denen das Herz hängt, statt dass ich meine Zugewandtheit zu einem Lebewesen versuche. Es ist das Leben, so wie es geschieht, in all seiner Banalität, in der Alltäglichkeit. Die Kinder wachsen, wo wir ihnen Wertschätzung entgegenbringen und ihnen etwas zutrauen, denn nur durch dieses Zutrauen wächst Selbstsicherheit. Und aus dieser Selbstsicherheit die Möglichkeit, anderen lebendig liebend zu begegnen und in diesem Miteinander etwas aufzubauen. Wenn wir die Kinder im Leben behalten werden, wenn sie sich einbringen dürfen, wenn sie Fragen stellen dürfen, ganz egal wen oder wo oder wann, weil sie wissen wollen, wirklich wissen wollen, dann wird niemals mehr die Situation auftauchen, wo man sich denkt, Kinder wollen nichts lernen, denn sie wollen es. Aber sie wollen, wie jede andere auch, einen Sinn in dem sehen, was sie lernen. Wenn sie erkennen, aus dem Leben heraus, dass es spannend ist, zu lernen, mehr zu wissen, zu erfahren, dann tun sie das auch ganz von selbst und ohne, dass man sie dazu zwingen muss oder unter Druck setzen muss. Zwang und Druck sind Ausdruck von Hilflosigkeit und pädagogischer Verwahrlosung. Zwang und Druck führen dazu, dass Kinder Angst haben und Angst hemmt das Denken, wie wir wissen. Angst führt dazu, das Gehirn abzuschalten, davonzulaufen oder anzugreifen. Und wenn man sich das überlegt, dann darf es uns nicht wundern, dass es einerseits so viele Kinder gibt, die in die innere Immigration gehen, das sind nämlich die, die sich zurückziehen, die sich aus der Situation nehmen, also flüchten, und auf der anderen Seite so viel Gewalt und Aggression, das sind die, die ihre Angst damit beantworten, dass sie angreifen. Es nützt nichts, Mentoren zu suchen oder sie auszuschließen. Ganz im Gegenteil, genau dieser Ausschluss hat zu Gewaltbereitschaft und zu diesem Selbstausschluss geführt. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn es möglich ist, aus der Situation, aus dem Leben heraus lernen zu lassen, sie Menschen zugänglich zu machen, die Fragen beantworten können, die sie haben, die mit ihnen Bäume anpflanzen, Insekten entdecken, die notwendig sind, die wissen, wie wir mit Umwelt und Natur umgehen, dass sie gedeihen und blühen kann. Menschen, die Dinge bauen können und zwar noch von Hand. Menschen, die ihnen zeigen, dass so vieles machbar ist, was wir sonst nur vorgefertigt bekommen. Und wenn es damit beginnt, gemeinsam zu kochen und zu essen. Es wäre ein wunderbarer Anfang zu einer neuen Art der Begegnung und des Miteinander, so wie in der Welt voller Love, Peace and Tofu.